Grüß dich, Jakob.
Ja, hallo.
Wunderschönen guten Abend an Weiberfastnacht. Ja, ist mir
guten Abend, ja. Wir haben
was
jetzt
ganz
hier.
Besonderes.
Guten Abend, lieber Bruno. Nach reichlich Verspätung kommen wir hier. Wir sind einfach ausgelastet, ne? Vielleicht noch
Ja.
nicht überlastet, aber ausgelastet kommen wir hier jetzt zur zweiten Folge. Herzlich willkommen.
Ja. Wir sind beide schwer beschäftigt, nämlich als Autoren unserer Masterarbeit. Ja.
Richtig.
Und
Ich ja auch noch als ach so, nee, das sage ich erst in der nächsten vollen Folge dann, was ich beruflich mache. Ich war ja Demonstrant das letzte Mal, ja. Das ist
Demonstrant, ja. Aber du bist ja im Grunde auch der Vorarbeiter der Masterarbeit von Jakob Scheich, ne?
Genau, ja. Also, dass ich meiner Masterarbeit vorarbeite, ist klar, ne? Wobei man natürlich sagen kann, viele große Autoren haben in einem gewissen Sinne meiner Masterarbeit vorgearbeitet, ne?
So, ne?
Ich werde
Man
sie ja
fängt nämlich
zitieren.
nie von vorne an. Da kommen wir gleich zum Thema. Und
Ja.
man muss das Rad auch nie komplett neu erfinden, ja?
Ja, jedenfalls
Sondern
wäre
man,
das wünschenswert, ne? Dass man
ja.
das Ganze auch mal von hinten aufzäumen darf.
Ja, ich meine, das ist immer der Anspruch der Philosophie, von hinten das Pferd aufzuzäumen.
Ja.
Aber die Wissenschaft setzt ja doch immer eigentlich auf die Möglichkeit und Wirklichkeit des Fortschritts, ne?
Ja, damit sprichst du jetzt nun das Wort, das unser Thema ist, schon aus und setzt es direkt in diesen Kontext der Wissenschaft. Das ist in der Tat, habe ich auch eben nochmal gedacht, eine Facette, die wir beleuchten müssen, das ist ja vor allem die modernen Naturwissenschaften kennzeichnet, ne? So könnte man sagen, ist Fortschritt auch ein Wissenschaftsparadigma. Aber dazu später mehr. Wir nähern uns diesem Thema, was thematisch ja auch noch passt zu unserer ökologischen Wende hier im Podcast, ne? Bei Lachen und Schmelzen,
Ja.
dass wir in der Hauptfolge mit Mensch und Erde begonnen hatten. Wenden wir uns dem Fortschrittsbegriff zu, auf den Ludwig Klages, das hatten wir gesehen, eine Zivilisationskritik aus ökologischer Perspektive aufbaut, eine Kritik der Industriegesellschaft vor allem. Und das können wir heute ein bisschen fortsetzen, aber uns auch mal in seiner Breite den Fortschrittsbegriff ansehen.
Genau. In dem kurzen Format, wie es eben unsere Kurzfolgen darbieten, wir bringen beide ein Zitat normalerweise mit. Heute haben wir nur eins dabei, das soll aber reichen.
Das soll reichen. Ich habe auch eins, das ist ja kein Originalzitat. Ich zitiere ausnahmsweise aus der Sekundär- oder wenn nicht gar aus der Tertiärliteratur.
Ah ja,
Ne, ein
mach das doch mal.
Lexikon-Eintrag.
Ich glaube, das ist vielleicht, um reinzukommen in die Thematik, geeignet halt das, was ich dabei habe.
Ja, es ist auch sehr kurz, damit nur das Wesentliche schon mal gesagt ist und so ein bisschen wahrscheinlich der ideologische Rahmen, in dem wir uns dann bewegen wollen, auch abgesteckt ist. Ich lese das vor, danach
Bitte.
hast du dann eins und das heißt also, dass unsere 30 Minuten für die Folge ab sofort laufen. Ab jetzt habe ich den Vortrag. Übrigens eins noch, das ist wahrscheinlich erstmal aufgrund unserer privaten, persönlichen Situation und Arbeitsbelastung die vorerst letzte zweite Folge.
Ah, ja.
Du tust so überrascht, dabei hast du das ja schon länger
Die
gefordert.
Formulierung hat mich so ein bisschen irritiert. Ja,
Naja,
aber.
wir beenden das Format ja nicht. Wir müssen aber einfach einsehen, aber das werden wir dann in der Hauptfolge noch mal genauer sagen,
Ja.
dass wir dafür Gründe haben und uns ja, im Moment ja auch nicht überfordern wollen. Mein Zitat also aus dem sehr empfehlenswerten Standardwerk sollte in jeder studentischen Bibliothek stehen: Metzler Lexikon Philosophie. Aus dem Eintrag Fortschritt, logischerweise.
Bitte.
Nur ganz kurz, es werden also hier mehrere Bedeutungsfacetten abgehandelt und hier heißt es dann an einer Stelle: Der Fortschrittsgedanke der Neuzeit im Unterschied zu zyklischen Geschichtsbildern und Verfallstheorien wird getragen von der Vorstellung einer unbegrenzten Möglichkeit der Erweiterung des Wissens und der praktischen Beherrschung der Natur und der politisch-sozialen Verhältnisse. Das ist schon relativ dicht, weil hier mit mehreres gesagt ist. Erstens ist der Fortschrittsgedanke, vor allem könnten wir vielleicht mal sagen, für die Geschichtsphilosophie relevant. Und er konkurriert da in der Neuzeit dann vielleicht leider nicht mehr oder zu wenig oder nur noch stellenweise in bestimmten ideologischen Kämpfen. Aber er konkurriert da eigentlich im Wettstreit der Ideen sozusagen mit anderen Geschichtsbildern. Geschichtsbilder, die hier wird jetzt genannt, zyklisch sein können oder Verfallstheorien sind. Also man könnte sagen, während der Fortschrittsbegriff ja mit einem Kulturoptimismus einhergeht, ja, also die Dinge werden immer besser, ist das ja nicht gleichzeitig alternativlos, sondern hätte zum Beispiel mindestens die Alternative des Kulturpessimismus. Das heißt, wir bewegen uns nicht auf einem immer besseren Zustand, womöglich sogar ad infinitum zu, sondern wir bewegen uns von einem Zustand, der eigentlich besser war, weg. Wir machen also keinen Fortschritt, sondern Rückschritte. Das wäre der Kulturpessimismus.
Ja.
Zyklische Geschichtsbilder kennen wir vor allem aus der Antike oder aus anderen Kulturräumen, aus Ägypten zum Beispiel. Eine weitere Alternative wären, wenn man das dann der Spätantike, dem Mittelalter zuordnen, im westlichen Raum jedenfalls eschatologische Geschichtsbilder. Das heißt, wir haben Geschichtsvorstellungen, die auf endzeitliche, die das Charakteristikum einer Endzeit haben, dessen Ende dann in irgendeiner Form meistens eine Erlösung oder aber auch der Weltuntergang warten oder sowas. Ja.
Aber da darf man sich ja auch keine Illusionen machen. Ne? Also denken wir an einen unserer Lieblinge hier, unseren Freund Friedrich. Der hat ja auch von der ewigen Wiederkehr des Gleichen gesprochen.
Richtig.
Und damit ja im Grunde das antike Geschichtsmodell der zyklischen Einheit wieder ausgespielt gegen das moderne Fortschrittsnarrativ. Ne?
So ist es. Friedrich hat verstanden, dass es gerade konkurrenzlos eigentlich das Fortschrittsdenken waltet, gerade zu seiner Zeit, als die Industrialisierung so langsam Fahrt aufnimmt, auch in Europa im späten 19. Jahrhundert. Und wie es so seine Masche war, hat er sich in der Antike versucht zu bedienen. Und dort hat er dieses zyklische Verständnis vorgefunden. Ja. Aber man muss doch sagen, dass er hat da vielleicht versucht, den Kampf aufzunehmen, aber was wir auch sagen müssen, ist ja, dass Fortschritt erstens nicht philosophisch alternativlos und irgendwie ein neutraler Begriff ist. Selbst in der Wissenschaft, werden wir gleich sehen, muss das kritisiert werden. Sondern es ist vor allem ja auch ein Begriff, der politisch, ideologisch und in der Sozialpolitik sich durchgesetzt hat. Nietzsche da versucht, irgendwas Zyklisches oder ein anderes Weltbild zu reinstallieren, da hat er sich natürlich längst durchgesetzt. Und es gibt dann auch, auch wenn wir jetzt an solche Leute wie Ludwig Klages denken, wo versucht wird, eine kulturpessimistische Alternative politisch reformatorisch einzubringen, das nimmt relativ wenig Fahrt auf. Ne?
Ja, also wir müssen, damit wir jetzt nicht komplett eine halbe Stunde aneinander vorbeireden, uns darüber verständigen, wenn wir das Wort gebrauchen, Fortschritt in Bezug auf was? Weil das, wenn man es philosophisch wendet, dann kann man dem Fortschritt in allerlei Weise irgendwie Eigenschaften oder Verhaltensweisen zuordnen und so weiter. Aber man muss ja dann irgendwie auch konkret werden und sich anschauen, natürlich gibt es Fortschritt innerhalb bestimmter Systeme. Also wir haben Fortschritte in der Medizin gemacht. Es gibt natürlich Fortschritte, die man auch nicht verleugnen kann in der Sterberate. Also die Menschen werden immer älter, die medizinische Versorgung wird immer besser. Wir drängen die ganzen großen Krankheiten haben wir eigentlich fast alle besiegt, wo die Menschen früher wie die Fliegen gestorben sind, ja. Dann Alphabetisierung, wäre ein weiterer Punkt. Die weitgehende Eindämmung von Kriegen, die im Mittelalter noch an der Tagesordnung standen, ja. Versorgung mit den Grundbedürfnissen, also müssen nicht mehr hungern, sie müssen nicht mehr dursten und Durst erleiden und all solche Dinge. Und dann kann man natürlich erstmal sozusagen ein Mindestmaß an Fortschritt muss man auf jeden Fall zugestehen, jedem Fortschrittsideologen. Und dann kann man natürlich kritisch zurückfragen, ja gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an die Güterverteilung denken, ja, die Länder sind alle reicher geworden, vor allen Dingen die Industriestaaten, aber wie sieht denn die Verteilung aus? Ist die gerecht? Muss man ja als Marxist dann fragen, wer hat denn welcher Teil der Gesellschaft genießt denn eigentlich diesen Fortschritt, ja? Ja. Oder die Früchte des Fortschritts. Wer darf die schälen und wer darf die essen, ja?
Ja. Müssen das Früchte erst noch geschält werden müssen und einen Kern haben, auf den man dann beißen kann?
Ja, genau.
Ja. Ja, es sind vor allem Früchte, die erst noch importiert werden müssen, würde ich sagen. Ne? Und
das ist richtig.
Da, wo man sie hernimmt, gibt es sie dann nicht mehr. Das wäre eigentlich so ein ganz schönes Fortschrittsmetapher. Genau.
Und dann gibt es natürlich dem gegenüber ideellen, moralischen Fortschritt, ja, oder den Fortschritt in Sachen von Werten und solche Dinge, die also
so, ganz... Ich hake da mal kurz ein, weil ich würde sagen, dass wir gerade da hast du jetzt zwei Facetten des Fortschrittsbegriffs genannt, die ich gar nicht als alternative Bedeutung, sondern als immer schon mit gemeint. Also das sind zwei Bedeutungen, dieses Ethische, in irgendeinem Sinne wird etwas besser, und dieses... andere, dieses Messbare, dieses Quantifizierbare im Sinne von, wir haben eine Entwicklung und diese Entwicklung ist aber nicht einfach nur eine Veränderung, also irgendwie Zustände und Ergebnisse werden von neueren Zuständen und Ergebnissen abgelöst und das Ganze ist sozusagen neutral, sondern damit ist immer schon verbunden, dass es auch in einem ethischen Sinne besser wird. Und zwar egal, ob wir das jetzt auf Wissenschaft oder auf soziale Verhältnisse anwenden. Und das markiert gerade den Fortschrittsbegriff.
Da würde ich das ist ja schon seine Ideologie.
Also, ja, richtig, aber es ist ein ideologischer Begriff. Also wir würden, glaube ich, im Kontext. Aber
das muss man doch dann erstmal trennen, damit man der Ideologie nicht auf den Leim geht. Du verteidigst ja jetzt sozusagen die Ideologie des Begriffs. Also,
nein, ich sage nur, dass wir das da aus dem Begriff, ich sage, dass wir das aus dem Begriff nicht rausbekommen.
Es gibt einen materialistischen und es gibt einen idealistischen. Ja? Und wenn ich Auto fahren kann und nicht mehr irgendwie zu Fuß zur Arbeit gehen muss, heißt das nicht, dass ich ein besserer Mensch bin.
Ja, aber jemand, der das Fortschritt nennt, der meint immer schon, dass es der bessere Zustand ist mit, weil das in dem Fortschrittsbegriff drin liegt.
Ne? Diese ethische Komponente. Also du meinst, der würde auch sagen, der Mensch ist dann auch ein weiter, moralisch weiter höher entwickelter.
Nein, nicht unbedingt das, sondern der würde den Begriff Fortschritt nur auf Dinge anwenden, die er zugleich belegen will mit einer fortschreitenden Entwicklung und etwas, und dass das gut ist. Also er würde es, ja, wenn er sozusagen, und das könnte man ja tun, ne, man könnte ja sagen, gerade mit dem Beispiel von technischem Fortschritt, können wir beobachten, dass Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich sind oder irgendwas machbar ist, was vorher nicht machbar ist.
Wir können fliegen, wir sind auf einmal in der Luft.
Genau, ja. wir können fliegen.
Und man könnte in Flugzeugen auch Luft verkaufen, ne? Geht auch.
Richtig. Und wir können innerhalb dieser, sage ich mal, Logiken oder Sphären, ja, ob das also so was wissenschaftlich-technisches ist oder auch was Soziales, du hast eben da Kriterien genannt, womit die Sozialforschung den Fortschritt von Gesellschaften festmacht, ja, also medizinische Entwicklung, Alphabetisierung, steigende Lebenserwartung, sinkende Lebenserwartung, Kindersterblichkeit und so weiter. Innerhalb von diesen Einzelnen ist es klar, dass man Fortschritt messbar machen kann, weil man mit den Kriterien, die jeweils für diesen Bereich gelten, arbeitet.
Exakt, genau.
Und
genau.
Sobald ich aber
gesamtgesellschaftlich umfassend von Fortschritt sprechen möchte, dann wird es problematisch. Und wir sind hier Philosophen und wollen es philosophisch erörtern. Und deswegen ist der Fortschrittsbegriff allemal ambivalent. Ja, können wir uns darauf einigen?
Mehr als ambivalent. Ich kritisiere ihn ja gerade, indem ich sage, dass er, indem er immer das, was er bezeichnet, auch als ethischen Fortschritt mitmeint, und zwar qua Begriff, dass er gerade deswegen ein extrem problematischer Begriff ist.
Ja, und da tut also eben die Kritik an ihm dann Not auch.
Richtig. Ja. Also das meinte ich ja gerade. Ich kann Fortschritt gar nicht in dem neutralen Sinne verwenden.
Okay,
das zeigt sozusagen seine Etymologie, seine historische Verwendung und auch seine Definition schon. Die erste Definition, die mal versucht wurde, übrigens auch von Ferdinand Tönnies, der ist bei uns auch schon genannt worden. Und bei dem ist es die zunehmende Überwindung von Mangelzuständen. Ne? Da brauche ich gar nicht sozusagen das noch ideell ethisch aufzuladen, aber da ist ganz klar, dass es immer eine Bewegung zum Besseren ist.
Ja, das liegt in seinem Begriff, dass das positiv ist, diese Entwicklung, ne?
Genau, deswegen ja auch das
Gegenwort. Progressus aus dem Lateinischen, pro ist ja auch sozusagen ein positives Suffix, Präfix.
Voilà. Ja, genau. Ja, und damit haben wir schon so ein bisschen den Kern der Materie erörtert, würde ich sagen.
Ja.
Eben vor allem mit der Tatsache, dass wir Fortschritt dann genau bestimmen können, wenn wir ihn auf einen bestimmten Bereich anwenden. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass es da immer nur um so eine Partikularsicht, in der wir dann den Fortschritt feststellen können, versus so eine Totalsicht, in der wir mögliche Probleme, die diese partikularen Fortschritte kreieren, feststellen können. Sondern ich würde sogar sagen, wir können den Fortschritt nur in einer gesellschaftlichen Sphäre, sagen wir dann, das ist die medizinisch-technische Produktion und Entwicklung, da können wir den dann irgendwie festnageln oder vielleicht sogar messen, lokalisieren und quantifizieren. Und wir müssen uns dann gar nicht rauszoomen und irgendwie so einen Gesamtverbund in den Blick nehmen, sondern nur schon eine andere einzelne partikulare Sphäre in den Blick nehmen. Und das ist ja gerade zum Beispiel, müsste das ja viel stärker gemacht werden, um von dem ja kulturell stark aufgeladenen, auch für unseren Kulturraum extrem spezifischen Begriff des Fortschritts vielleicht irgendwann mal wegzukommen.
Ja.
Und sagen, es reicht doch, wenn wir uns die Sphäre des technischen Fortschritts ansehen und dann gucken, welche Konsequenzen das auf im Bereich der Ökologie hat. Also wie wirkt sich das auf die Natur aus? Ja, das ist ja, da muss ich noch nicht mal, ne, dann sage ich ja nicht, es ist, ich will mich vom Fortschritt verabschieden, also ich will Antibiotika abschaffen und so weiter. Stellt auch Woody Allen fest, dass das nicht erstrebenswert wäre, dass er die goldenen 20er dann zwar ästhetisch romantisiert, aber er will dann doch nicht erleben, weil da gibt es keine Antibiotika. Ne?
Aber im ästhetischen Medium sehr attraktiv.
Sehr attraktiv, ja. Einen Film drüber machen ist super.
Ja, darum, ja genau, absolut. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man sich ja mit dem technischen, also gerade mit dem technischen Fortschritt, enorme Probleme eingehandelt hat. Also man denke etwa an die Atombombe, man denke aber eben auch an Dinge wie Pandemien, also wie Corona uns jetzt ja gelehrt hat. Das war ja im Grunde auch nur dadurch verursacht oder dadurch erst möglich, dass wir eben so weit da in die Natur eingedrungen sind, dass wir da erstmal überhaupt solche Erreger dann an uns und nicht mehr nur an Tieren hatten und dann natürlich durch die globalen Verhältnisse so stark alle miteinander vernetzt sind, dass innerhalb von wenigen Tagen das ein globales Problem ist. Ja? Und das kann eben auch nur die Vernetzung der sozialen Systeme erst ermöglichen. Ne?
Ja, und die
also kommen auch mit dem Fortschritt ganz andere Problemwelten auf einen zu. Die Liste der Probleme ist ja da unendlich. Du hast ja schon jetzt auf die ökologische Krise hingewiesen. Den immer weiter steigenden CO2-Fußabdruck aller einzelnen Beteiligten ist natürlich mit dem technischen Fortschritt auch gestiegen. Und dann ist eben die Frage, ob der technische Fortschritt dadurch, dass er ja ein rationales Konstrukt ist, eben es auch schafft, das dann wieder auszubügeln, weil er sonst ja wirklich im Grunde den Anschein hat, als wäre er ein selbstzerstörerisches System, das sich eigentlich selber auffrisst, ne? Kannibalismus betreibt.
Ja, also ich denke auch, der Fortschrittsglauben ist die politische und geschichtliche Philosophie einer Kultur, die passt sehr gut zu einer Kultur, die ansonsten auch getragen ist, und da kommt der Fortschrittsbegriff her, eben von den Werten der Aufklärung, von den Überzeugungen, auch der Ideologie, muss man sagen, der Aufklärung, dass wir durch rationales Handeln, nicht zuletzt immer auch betont, was das Verhältnis Mensch und Natur angeht, ja, also eben durch planvolle, rationale, durchgeführte Eingriffe in die Natur, eine Entwicklung, die linear ist, bewirken können, und die können wir steuern, die kontrollieren wir, und weil wir das können und weil wir nicht blöd sind, sorgen wir dafür, dass sich das linear ad infinitum immer zum Besseren entwickelt.
Ja, genau,
und dieses Denkmuster ist eigentlich, hat sich ja übertragen auf ganz viel. Also es gibt und gab mit dem Progressivismus dann politische Strömungen, vor allem in den USA und auch in Deutschland, die sozusagen, ja, die das als politisches Axiom gedacht haben. Natürlich ist es in, das sind auch Liberale, Wirtschaftsliberale immer gewesen. Es hat sich zu einem wirtschaftlichen Axiom gebracht. Ja. Ja, der Fortschritt ad infinitum ist natürlich das kapitalistische Wachstum. Und ja, wenn die, sobald ich anfange, da irgendwas Zyklisches, irgendwas Gleichbleibendes, ja, irgendwas Pessimistisches reinzulegen, dann schieße ich mir ja ins Knie, weil ich brauche dieses, dann kann ich das nicht mehr linear denken.
Aber genau solche Formen von Wirtschaft sind ja heute eben wieder gefragt, also zyklisch regionale Modelle, die irgendwie sich selbst eben erhalten können und nicht sozusagen von der Ausbeutung der Natur abhängig sind eigentlich, ne, oder auf der basieren, ja, sondern die sich selbst regulieren können. Auch ganz interessant finde ich, wenn man sich mal die Semantik anschaut, also dass Progressus und Regressus eigentlich sogar noch aus der Militärsprache stammen, nämlich als Rückzug und Angriff oder so, glaube ich.
Ja, einfach also Fortschritt, also Land einnehmen sozusagen, an Boden gewinnen. Genau.
Und das ist ja auch das Antike jetzt, verwundern, dass zum Beispiel, also da sozusagen der Fortschritt der oberste Gott eigentlich ist, nämlich im Silicon Valley, da wo die Computer und so dann also erfunden worden, dass ja gerade die ganz stark mit militärischen Vokabeln eigentlich
Militärischen Geldern.
Geldern, genau, agiert haben. Also dass eigentlich die ersten Computer militärische Werkzeuge entworfen worden sind, ne? Oder als solche. Ja. Ne?
Ja, ich glaube, also so wie die kapitalistische Wirtschaftsweise charakteristisch für die neuzeitliche Entwicklung des Westens ist, ist dazu passend sozusagen das Ideologem, der Fortschritt. Und diese Geschichte könnte man so eigentlich mal ideengeschichtlich erzählen. Ne? Also auch muss man Marx gar nicht ansprechen, glaube ich sozusagen. Ja, ja. Gerade im Silicon Valley, und das ist ja immer wieder das Dilemma des Kapitalismus in der Neuzeit, Märkte werden erschlossen und dann sind sie irgendwann gesättigt. Also soweit es da echte Bedürfnisse gab, sind die gestillt. Und dann gibt es noch für eine gewisse kleine Klasse so eine Überversorgung und dann kann man denen noch ein bisschen Scheiß
anbieten. Die gehen halt mit Hegel die Nuancierung der Bedürfnisse.
Genau, da wird es dann abstrakt, was die Bedürfnisse angeht. Aber dann muss man ja sehen, dass das Ganze von Masse lebt und dann muss man den nächsten Markt erschließen und irgendwann muss man dann schon Bedürfnisse kreieren und so weiter und so weiter. Genau. Man muss die kreieren durch komplizierte Techniken, Werbung. Wie auch immer. Werbung, ja, bis heute. Und der Kapitalismus hat also immer wieder diese Tendenz, sich insofern neu erfinden zu müssen, als er sich nie damit zufrieden geben kann. Und das ist genau dasselbe, dieses Wachstumsprinzip ist genau dasselbe Prinzip wie das lineare Fortschreiten ad infinitum, durch planvolles Handeln, was eben dem Fortschritt zugrunde liegt. Und im Silicon Valley ist es so, dass also alles gehört schon jemandem und dann hat man plötzlich Neuland entdeckt, nämlich das Digitale. Da konnte man dann noch wie auf dem Schlachtfeld früher den Progressus machen. Ja, und das mal zu verknüpfen wäre eigentlich spannend, ne? Diese Wirtschaftslogik.
Ja, ja. Absolut, ja. Und gerade so, wie du es jetzt erzählst oder wie du es beschreibst, da hört man ja dann oder man sieht ja im Grunde schon sozusagen diesen Zwang zum Fortschritt, ja, also diese fast schon diese Schizophrenie oder diese Not sozusagen immer vor sich selbst wegzulaufen, weil alles, was man eigentlich tun kann, um sich selbst zu entkommen, ist halt eben weiterzugehen. Ja. Und ich meine, die Kritik am Fortschritt ist so alt wie sein Konzept, ne? Ich meine, Voltaire, einer der Denker vielleicht der Aufklärung, hat ja gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten, ne?
Naja, gleichzeitig gehört er ja schon auch zu den französischen Aufklärern, kommt stärker, ne? Die
absolut, Fortschritt, aber ich meine, auch da sozusagen schon an ihrem Beginn war der Aufklärung bewusst, dass ihr natürlich auch die eigene Grenze gesetzt ist eigentlich. Ne?
Ja, dazu passt doch ganz schön ein Maßstab, der gemessen werden kann, dann um den Fortschritt, also quasi den Stand, auf welcher Skala auch immer in Sachen Fortschritt einer Gesellschaft zu messen, ist ja die Verkürzung der Arbeitszeiten. Ne? Und es gab auch von berühmten und Ökonomen, Keynes hat es Anfang des 20. Jahrhunderts vorhergesagt, wir werden in Zukunft vielleicht noch so 8 bis 15 Stunden die Woche arbeiten müssen, weil der technische Fortschritt garantiert, dass wir trotzdem genug erwirtschaften, alles, was wir eben brauchen. Er hat wieder vollkommen unterschätzt, was Hegel in der bürgerlichen Gesellschaft ausgearbeitet hat, dass sich Bedürfnisse endlos vervielfachen und abstrahieren und von dem eigentlichen Grundbedürfnis loslösen lassen.
Ja, oder er hat halt eben auch die Mächteverhältnisse komplett unterschätzt.
Ja,
ne?
ja, genau. Und was wollte ich jetzt gerade sagen?
Das passt zu dem Diktum von Voltaire.
Ach so, genau. Also wir sehen eben, die Arbeitszeiten haben sich nicht verkürzt.
Ja.
Das passt jetzt zu der falschen Vorhersage von Keynes. Und das ist dieser eine Aspekt, dass man sozusagen annimmt, die Jäger-Sammler Gesellschaften in Anführungszeichen, also bevor es sozusagen politische Großgruppen gab, die haben ungefähr 14 bis 21 Stunden pro Woche für alles, was nötig war. Also irgendwie Unterschlupf finden, vielleicht ein bisschen befestigen und Nahrungsbeschaffung. Ne? Das heißt, du hast eine 14-Stunden-Woche. Und ansonsten, genau, du spielst.
Verstecken und fangen und so.
Oder du liegst eben satt unterm Baum. Und dieses, wenn man das mal als Metapher nimmt, dass nach getaner Arbeit und ausreichender Beschaffung von Nahrung und ausreichender Herstellung von Sicherheit satt unterm Baum liegen, das ist gerade das, was in der aufklärerischen und wirtschaftlich gesehen kapitalistischen Fortschrittslogik sich einfach verbietet. Also das
ja, also
in dem Moment, wo du stehen bleibst.
Meisterwerk von Weber, ne? Also die protestantische Ethik ist also sozusagen die Basis, die moralische Basis.
Eigentlich, was wir alles mal lesen könnten, ne? Wir könnten das noch besser lesen können,
oder was wir auch schon alles gelesen haben, ne? Weil da ist also der oberste Grundsatz des Protestanten ist Zeit ist Geld, ja. Das kommt eigentlich aus dem Calvinismus. Und da wird Zeit eben zur Ressource und Zeit wird vor allen Dingen dann eben zur Arbeitszeit. Also wenn du nichts tust, bist du auch nichts wert, ja.
Ja.
Und das meine ich irgendwie so mit diesem unglaublichen Druck, der durch den Fortschritt auf den Einzelnen dann ausgeübt wird, wie du das eigentlich gerade auch ganz gut schon ausformuliert hast. Ich glaube, ich muss mal mein Zitat jetzt bringen, weil Zeit läuft
schon wieder davon. Ja, aber das ist sehr gut, dass du das gerade mit der Arbeitsethik noch anbringst, weil es gibt natürlich, so wie es ein politisches Programm gab, was den Fortschrittsglauben umgesetzt hat und wirtschaftliches Axiom dazu, ist es natürlich letztlich der Druck auf jedem Individuum, der sich in so einer Arbeitsethik nach wie vor auch fortsetzt. Ja. Und wo wir gerade vielleicht so ein ganz klein bisschen, indem wir wenigstens überhaupt über 4-Tage-Woche und bedingungslose Grundeinkommen und so weiter ein bisschen mal vor einem kulturellen Wandel stehen. Und das aber in der Tat, was
es bräuchte. Da wird es ja dann fragwürdig, weil es ist ja längst erwiesen, dass wir eigentlich nicht mehr arbeiten müssten in den Industrieländern. Ja? Also das ist nicht mehr nötig, um irgendwie das BIP oder so zu sichern oder was auch immer. Ja? Also das.
Es ist ja noch bekloppter. Man müsste noch nicht mal was an der Logik verändern. Man könnte sie beibehalten. Und es ist schon erwiesen in großen Studien teilweise, dass du zum Beispiel in der 4-Tage-Woche deutlich produktivere Arbeit bist, also mehr Arbeit machst als in der 5-Tage-Woche, zu der du gezwungen bist und wo dann die Hälfte von Bullshit ist.
Ja. Und da kommt man dann natürlich, wird man dann schnell irgendwie skeptisch gegenüber dem ganzen System und fragt sich, was stimmt denn da nicht? Ja?
Alles.
Aber das
kann ich dir auch alles.
Okay. Meine Idee, mein Zitat ist von Gumbrecht, den haben wir noch gar nicht hier vorgestellt. Ist ja der jüngste Professor der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit, der sich das auch gerne immer wieder selbst auf die Flagge schreibt.
Aber ist doch dann von Markus Gabriel abgelöst worden, oder wie? Oder ist Markus Gabriel war nur der jüngste Philosophieprofessor?
Philosophie, der ist ja Philologe, der
Germanist, ne? Germanist und
Nee, der ist Romanist.
Romanist, einfach nachher.
Ja.
Für Komparatistik auch, ne?
Ja. Und ist ja im Silicon Valley da und hängt da ab mit den coolen jungen
Stanford.
Genies unserer Zeit. Ne?
Ja, extrem
macht
cool.
Macht einen coolen Talk mit denen und isst mit denen lecker Rumsteak und so und einen guten Rum und so.
Ja, nur in sehr guten Restaurants.
Ja, und er hat in einem relativ bekannter Monographie über das Thema Präsenz, das ist eigentlich so sein Thema dann geworden, da hat er geschrieben, die Gegenwart werde breiter. Und das finde ich ist eine sehr gute oder sehr treffsichere Beschreibung der Lage. Also dieses Fortschrittsnarrativ hast sich eigentlich dann im Posthistoire, wie es ja bei den Franzosen heißt, also rund um die 80er, 70er Jahre, ist irgendwie zum Erliegen gekommen. Diese Schubkraft des Fortschritts hat irgendwie nachgelassen und man ist irgendwie in einen Zustand eingerückt, der stabil geblieben ist und in dem sich die Grundbedingungen eigentlich nicht mehr verändern.
Das bezog sich aber auf sozusagen einen politischen Zustand hauptsächlich.
Ja, da denkst du jetzt an Fukuyama und so.
Genau, das Ende der Geschichte. Das wäre ja eben auch eigentlich ein Konkurrenzbild zum Fortschritt, egal ob man ihn jetzt als politischen, technischen oder sonst wie Fortschritt nimmt. Nämlich wir haben im Wesentlichen immer dasselbe. Wir haben Entwicklungen in Bereichen, da verändern sich Dinge, aber wir haben sozusagen letztlich gleichbleibende Verhältnisse.
Genau. Und das meine ich eigentlich auch nur damit, dass also in den Naturwissenschaften und den Wissenschaften ist der Fortschrittsbegriff als Narrativ unentbehrlich oder als Mittel zur Selbstbeschreibung.
Die als Arbeitsbegriff das. Ja.
Ja, die brauchen das eigentlich auch als Existenzlegitimierung oder als Daseinsberechtigung brauchen die den Fortschrittsbegriff, weil wenn die Wissenschaft sich nicht also keine Fortschritte in ihren Erkenntnissen machen würde, dann wäre sie eigentlich nutzlos. Ja? Und der Nutzen ist im Grunde ja eigentlich sozusagen der höhere Bestimmer des Fortschritts oder aller Fortschritt steht im Dienst eigentlich des Nützlichkeitskalküls. Ne? Also muss man sich auch immer klar machen, dass natürlich das eigentlich immer die utilitaristische Aufklärung gewesen ist, die von Fortschritt anfängt zu reden und so weiter.
Absolut.
Ja. Naja. Und dann kann man aber eben sagen, auf der kulturellen Ebene, also das, wo auch das Gebiet dann der Geisteswissenschaften beginnt, da hat es eigentlich den Anschein, als würde das Ganze eher sozusagen eine Vielfalt kreieren, anstatt dass jetzt nochmal große Paradigmenwechsel stattfinden würden. Ja? Also das kann man auch jetzt in großen bekannten Schriften, sei es jetzt zum Beispiel bei Adorno in der ästhetischen Theorie oder so sehen, wenn da ja auch die Idee ist, dass eigentlich so diese radikale Moderne, die also sich dadurch auszeichnet, dass sie alles verneint, was vor ihr da gewesen ist, also das, was die Avantgarde eben ausgemacht hat, dass man sich sozusagen ganz auf den Kopf stellt und alles immer wieder auf den Kopf stellt, dass das irgendwie so langsam seine Kraft verloren hat und eingebüßt hat. Und dass die Postmoderne oder das Posthistoire halt im Grunde unter Adipositas leidet.
Ja.
Und so ein bisschen verfettet einfach, anstatt dass sie noch diesen spitzen, linearen Zug verfolgen würde, der den Fortschritt eben ausmacht. Oder das radikal Moderne eben.
Ja, es ist schon ganz spannend. Ich dachte eben zum Beispiel auch, also dass man ja sagen könnte, Husserl wäre eigentlich der dann eben mit seiner metaphilosophischen Methodik als Arbeitsphilosophie versucht, diesen Fortschrittsbegriff auch in die Philosophie einzuführen. Also Philosophie soll eben wissenschaftlich werden, das heißt explizit natürlich nicht genauso wie die Naturwissenschaft, aber metaphilosophisch insofern wie die Naturwissenschaft werden, als dass sie zugänglich für jedermann und sozusagen ein gleichbleibendes Gebäude, in dem zwar thematisch lässt es sich immer weiter auffächern, also die Anwendungsbereiche werden nicht eingeschränkt, aber methodisch ist es sozusagen ein Aufeinanderaufbauen, ein Bauen am selben Bau. Ne? Und dann wäre gerade das ja aber erst möglich in dem Moment, da bimmelt es, wo man eben gerade auf dieser methodischen Ebene an einem Punkt angekommen ist, den man nicht mehr verlässt. Also da wäre dann der Fortschritt in der Arbeit. Und vielleicht ist das in den Naturwissenschaften ja eben ganz ähnlich. Man hat die empirische Arbeitsweise und durch Experimente und Hypothesen, die man dann belegt oder widerlegt und so weiter, sammeln sich einfach Ergebnisse. Der Paradigmenwechsel wäre ja quasi ein Fortschritt anderen Levels, von einer ganz anderen Radikalität. Ja, da ändert sich die Arbeitsweise und dann muss ich mit der Arbeit nämlich nochmal von vorne anfangen, weil womöglich ganz andere Ergebnisse dann dabei rauskommen. Egal, worauf ich es jetzt anwende. Das wäre was für eine andere Folge. Und wir haben jetzt natürlich über Fortschritt im ideellen Sinne, gibt es ethischen Fortschritt und so weiter, aber da ist mein Instinkt, das würde ich alles mit der Biologie beantworten wollen oder mit der Verhaltensforschung. Da kann man
jetzt auf jeden Fall muss man sich sozusagen beim Fortschritt immer dann die Fragen stellen nach dem nach den Kosten des Fortschritts. Ne? Also was wird irgendwie bezahlt dafür, dass man auf der einen Seite erstmal ganz klar Vorteile sich erspielt? Also ich meine, wir können uns nicht beschweren, Jakob. Ja, also wir müssen nicht mehr unter Zahnschmerzen leiden.
Ach so.
Wir können in 2 Stunden irgendwie im Süden am Meer liegen. Naja, ein bisschen länger braucht schon, aber früher war das irgendwie eine mehrere Tagesreise. Ne?
Ne, und wir haben ja zum einen haben wir ja wir haben eine unglaubliche Vervielfältigung von Möglichkeiten und von Sicherheiten und von Komfort. Und gleichzeitig stellen wir dann eben fest, dass dasselbe Denkmuster übertragen auf andere Bereiche Probleme in einem völlig ungeahnten Ausmaß produziert, die im Falle des Klimas mit unserer Lebensgrundlage alles bedrohen. Auch die Fortschritte, die wir jetzt gar nicht leugnen wollen würden. Ne?
Ja. Ja, und dann noch ein ganz großer Punkt, dann beschließen wir das Ganze ja auch, würde ich sagen. Eine Parallelentwicklung zum technischen Fortschritt, den ja vor allen Dingen auch die philosophische Anthropologie, also unser Plessner, immer wieder auch betont hat, ist ja eben das mit dem kartesianischen Modell, dem Subjekt-Objekt-Modell, das die Basis für die Naturwissenschaften ja gegeben hat, dass dieses Modell eigentlich die Kehrseite davon die Emanzipation von der Welt war, also Weltverlust.
Weltverlust.
Der Mensch, der Mensch ist immer weiter aus der Welt herausgetreten und hat sich die Welt, letztendlich natürlich vor allem auch die Natur, immer mehr zum Objekt gemacht.
Wäre noch so eine Stelle, wo ich mich dann frage, wieso Plessner dann da von Emanzipation spricht. Das ist ja positiv konnotiert. Warum nimmt er nicht den Entfremdungsbegriff? Ja, wir haben uns der Welt
entfremdet.
Weil entkommen können wir eher nicht. Wir leben nur in einem Feld, das mit ihr was zerrüttet ist.
Genau, genau. Der Entfremdungsbegriff bietet sich da natürlich dann sehr an, aber da kann aus verschiedenen Gründen die philosophische Anthropologie jetzt nicht drauf setzen, das werde ich jetzt aber nicht erklären. Auf jeden Fall, das scheint doch auch, glaube ich, jedermann direkt irgendwie einzuleuchten, dass mit diesen ganzen Komfortzonen, die wir errichtet haben, eben auch eine Abstandnahme und eine Erkaltung eigentlich des Weltverhältnisses stattfindet, ne? Oder einhergeht.
Ich bin ganz bei dir. Ein Wort der Warnung noch zum Abschluss. Überall, wo man politisch von Fortschritt spricht oder auch gerne von Freiheit, da wird der Begriff missbraucht. Und zwar in der illegitimen Weise, wie wir aber gerade auch schon gesagt haben, das kennzeichnet die Geschichte der Verwendung dieses Begriffs insgesamt. Ein bestimmtes Fortschrittsverständnis wird illegitimerweise von seinem ursprünglichen Kontext abgelöst und genauso einfach auf etwas anderes angewendet. Und alle Lösungen, die dann produziert werden, sind neue Probleme und die werden wir nicht so leicht wieder los.
Ja, das hatten wir, glaube ich, jetzt oft genug gesagt. Also Fortschritt ist ein extrem kontextsensitiver Begriff.
Ja. So ist es ja. Fortschritte können Rückschritte sein.
Ja,
und allgemein. Umgekehrt gilt es eben auch.
Ja. Rückschritte können Fortschritte. Ja, voilà.
Genau.
Ja, also ich hatte auch schon angekündigt eigentlich, dass jetzt für unsere Zeit sollte eigentlich wieder sozusagen, es sollte wieder eine Propädeutik, eine allgemeine Propädeutik, also für alle Beteiligten in das Profane und Einfache gehen.
Ah ja, das Gehen. Das Gehen und das gesättigt Liegen, ja, finde ich auch gut.
Also einfach gehen ohne, ich meine, glaubst du, dass irgendwelche Menschen, die durch die Savanne gelaufen, nein, ich meine, das ist ja sowieso bescheuert, dass man im einfachen Gang des Menschen sowas wie Fortschritt schon ablesen wollte, aber man könnte sozusagen daran eigentlich erkennen, dass das doch alles nur Abstraktionen sind und dass man eigentlich sich nur von A nach B bewegt, wenn man.
Wir könnten, das hätten wir machen können, das können wir vielleicht irgendwann nochmal machen, in der Tat die Anthropologie zum Ausgangspunkt der Diskussion nehmen können und dann sehen können, dass wir den wortwörtlichen Fortschritt, also den Schritt nach vorne, immer nur innerhalb des Energiequantums, was dem Organismus zur Verfügung steht, das heißt im Ausgleich mit Ruhephasen haben können, ja, und dass die Ruhephasen sogar länger sind als die aktiven Phasen, wo wir einen Fuß von den ansetzen oder gar rennen oder was auch immer.
Und es ist ja auch ganz oft so, dass da, wo man hingegangen ist, dann muss man ja auch wieder zurück, ne? Man muss ja auch wieder.
Meistens.
Hin und
aber
zurück.
Da würde dir ja jetzt schon der überzeugte Fortschrittler sagen, immer weiter nach vorne.
Ja. Aber so vielleicht jetzt wirklich dann allerletzten Punkt, wenn ich ihn jetzt nicht vergesse, warte, was war das? Oh Gott.
Bisher sind wir ja sehr gut in der Zeit, ne? Also wenn du den jetzt vergisst, ist gar nicht mehr so schlimm.
Warte, 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 fort. Mir fällt es nicht ein. Oh Gott.
Wir haben jetzt hier live Bruno Glöckner, der nochmal nachdenkt um 20:26 Uhr hier nach 39 Minuten 44 Aufnahme.
Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Ich hab's
Ah,
vergessen.
soll ich gerade Trommelwirbel starten? Das ist ein schönes Sinnbild dafür, dass es auch nicht immer weitergehen kann, dass man dann auch einfach mal sozusagen
Ja, genau.
stillsteht.
Die eigenen Gedanken, intellektuellen Kapazitäten sind auch beschränkt.
So, jetzt aber die letzte. Der Fortschritt birgt immer die Gefahr des Stolperns. Man kann sich mit den
Oh ja.
eigenen Beinen dann und dann ist man plötzlich da. Ja.
Ja.
Bruno, vielen Dank und vielen Dank an
Danke
alle,
dir,
die zugehört
Jakob.
haben. Wir hören uns im kommenden Monat, Anfang März, wieder mit der regulären vollen Folge.
Jo.
Bis dann.
Tschüss.